Abschiedsmenschen. Ich ging die steinernen Stufen hinab, übersprang jede zweite und stand dann wieder im Hof. Die Nervosität klebte auch jetzt noch an mir, obwohl das Gespräch vorbei war. Ich rieb meine feuchten Handflächen an der Hose ab. Schon vor 3 Tagen hatte ich sie aus dem Schrank gesucht, dann wieder hineingelegt, wieder herausgenommen, die weiße Bluse dazugelegt, dann die rote. Museumsplatz 1, im 1. Stock, saß eine ganze Kommission. Warum ich das mache, wollten sie wissen, wie gut mein Englisch ist. Ihre Fragen hallten in meinem Kopf nach, während ich von einem Hof in den anderen ging und mich vor dem Café Leopold auf eine der zitronengelben Plastikliegen fallen ließ. Ich wiederholte meine Antworten, suchte sie nach möglichen Fehlern ab. Die Sonne schien mir ins Gesicht und ich dachte, das hier werde ich vielleicht lange Zeit nicht wiedersehen. Sie würden einen Brief schicken, wenn sie die Entscheidung getroffen hatten, sagten sie. Ich schloss die Augen und dachte an Georg, der nichts von meiner Bewerbung wusste. Als der Brief kam, lag er ganze 2 Tage im Briefkasten, weil niemand daran gedacht hatte, die Post zu holen. Und dann, als mich Mutter darauf aufmerksam machte und ich widerwillig ohne Jacke in den kühlen Abend hinausging und 2 Briefe in der Hand hielt, wurde mir bewusst, dass ich es schon seit 2 Tagen wissen hätte können. 2 Tage, die ich mir nun selbst gestohlen hatte. Unterwegs zurück zum Haus lag der Brief von Museumsplatz 1 schwer in meiner Hand, während der andere, offenbar nur Werbung und gar nicht an mich gerichtet, federleicht in der anderen Hand zu tragen war. Ich ging ins Arbeitszimmer, wo ich ungestört war, und öffnete den schweren Brief, in dem tatsächlich nur 2 Blätter Papier lagen, darauf die Zusage, ich könnte fahren. Die Universität von New Orleans erwartet mich. Dies und das wäre noch zu erledigen, mit freundlichen Grüßen. Da rutschte das Arbeitszimmer kurz unter mir weg. Mutter stand zwischen Küche und Esszimmer, an der Schwelle, wie so oft, mit dem Geschirrtuch in der Hand, und so blieb sie stehen, als ich es ihr sagte. Nur ihr Blick fiel nach unten, fiel von meinen Augen auf den Boden. So stand sie da und bewegte sich nicht, eine ganze Zeit lang. Wie eine Ewigkeit standen wir so da, bis Vater hereinkam und ich es ihm auch sagte, ich werde weggehen für ein Jahr. Ungläubig riss er mir den Brief aus der Hand, überflog ihn, kam einen Schritt auf mich zu und legte mir seine schwere Hand auf die Schulter. Dann nickte er und schlug mir abwechselnd auf die Schulter und auf den Rücken, harte Schläge, wie mir vorkam, aber er nickte anerkennend. Nur Mutter tat mir leid, mit dem Geschirrtuch in der Tür, unbewegt. Im Dunkeln meines Zimmers überlegte ich nachts. Vielleicht würde ich länger bleiben, vielleicht 2, 3 Jahre. Vielleicht komme ich nie wieder zurück, dachte ich, die Bettdecke über den ganzen Kopf gezogen, bis zu den Haaren. Vielleicht gefällt es mir dort, das schöne Wetter, die Arbeit, das Meer. Jeden Morgen dann immer wieder der gleiche Gedanke. Gleich nach dem Aufwachen, der mich überraschte, anfangs fast aus dem Bett warf und dann in seiner Kraft nachließ, später nur noch ein leises Unbehagen verursachte. Ein Jahr, das mir zunächst aus der Ferne zuwinkte und dann jeden Morgen immer näher zu mir rückte, größer wurde, klarer. Das Englisch, das sich dann plötzlich immer öfter in mir verfing, wie Spinnweben, mich schließlich umspann, mir sogar manchmal im Deutschen ein Bein stellte. An meinem Bett stapelten sich Grammatikbücher, wissenschaftliche Abhandlungen, Testaufgaben, Wörterbücher, Bleistifte. Ich fing an, es mir in der Sprache gemütlich zu machen, die mir noch nie unangenehm gewesen war und ganz leicht aus mir herauskam, ohne dass ich meinen Mund anstrengen musste. Ich probierte Sätze aus, wie ich sie sagen könnte, zu wem? Und je mehr ich mich hineinbegab, desto mehr fiel ich aus dem jeweiligen Moment, desto mehr streifte ich die Gegenwart ab. Museumsplatz 1. Dieses Mal hatte Georg mich begleitet. Er war sitzen geblieben, während ich meine Unterlagen abholte. Man hatte mir gratuliert, die Hand geschüttelt, mir Anweisungen gegeben. Mein Blick fiel immer wieder aus dem Fenster, wo Georg saß und wartete. Man drückte mir einen dicken Ordner voller Informationen in die Hände. Ich trug ihn die steinerne Stiege hinunter, dann über den Hof. Ein großes Poster von Egon Schiele hing über den Köpfen der Besucher auf den gelben Liegen, sein misstrauischer, gemalter Blick abgewandt. Ich setzte mich zu Georg, der überrascht von der Speisekarte aufsah. Den dicken Ordner stellte ich auf den Boden ab und lehnte mich im Sessel zurück. Ich hatte es ihm vor einer Woche erzählt. Sein Gesicht war unbewegt geblieben. Er hatte mir mit steinerner Miene gratuliert. Jetzt lehnte er sich zu mir nach vorne, legte ein weißes Blatt Papier auf den Tisch. »Schreib hier das Wichtigste auf. Den Zeitunterschied, die genaue Adresse, eine Telefonnummer, wo man dich erreichen wird können, solche Sachen halt.« Er hielt mir einen Kugelschreiber hin. Mit fester Hand schrieb ich sie auf, die Koordinaten meines neuen Lebens, wie es bald sein würde. Dann nahm er das Blatt und hielt es mit beiden Händen vor sein Gesicht, lesend. Dann legte er es wieder zwischen uns auf den Tisch. Ich kam in meinem Alltag immer öfter aus dem Takt, saß oft ratlos vor Gesprächen, die früher ganz leicht gewesen waren. Georg sagte, jetzt ist es eh egal, und ich wusste nie, was er damit meinte. Seine Augen, von denen ich dachte, sie würden immer lachen, und von welchen ich oft fürchtete, ausgelacht zu werden, waren plötzlich ernst, sein Blick gerade. Immer wieder putzte er sich die Nase, ohne zu weinen, ohne Tränen, warf dann das Taschentuch weg und holte ein neues, immer wieder. »Ich will ja nicht, dass du bleibst«, warf er mir später an den Kopf. »Du wolltest doch eh immer nur weg.« Ich sah ihn an, sah, wer in seinem Stuhl saß, mit rundem Rücken, unsere gemeinsame Vergangenheit hinter ihm, als Armee mit gezückten Gewehren. Alles, was er mir nun vorwerfen konnte, alles, was jetzt gegen mich sprach. Und ich saß ihm gegenüber, bereit zu gehen, jederzeit, am liebsten jetzt schon, ein Bein bereits zum Aufstehen gestützt. Museumsplatz 1. Ich solle mein Visum abholen. In der U-Bahn-Station Volkstheater verlief ich mich, als wäre ich noch nie da gewesen. Auf der Suche nach dem richtigen Ausgang stieß ich mit einem älteren Mann zusammen, einer Frau mit Hund und einem Pärchen. Dann ließ ich mich von dem großen Gebäude verschlucken. Mein neuer Pass, neues Foto, neues Leben. Im Vorbeigehen sah ich auf den Stuhl im Café, wo letztes Mal Georg gesessen war. Er hatte gefragt, ob er mitkommen sollte, und ich habe Nein gesagt. Ich setzte mich an den Pool vor dem Café Leopold, zog meine Schuhe aus und hängte die Füße hinein. Ein paar Tage noch, dachte ich, und die Sonne brannte auf mein Gesicht. Ich bekam einen neuen Koffer geschenkt, dann noch einen größeren. Zögernd packte ich meine Kleider hinein, schrieb eine kleine Liste, sprang nachts oft aus dem Bett, um etwas auf ihr zu notieren, stolperte im Dunkeln über die Koffer und alles, was auf dem Boden verstreut lag. Am Ende schaufelte ich alles ungeduldig in den großen Koffer hinein, wollte ihn endlich zumachen. Und dann die Tränen in den großen Augen meiner Schwester, als sie mich an sich drückte und dann wieder losließ, eine unentschlossene Hand auf meinem Rücken lassend. Es ist nur, weil ich schwanger bin und, na ja, ein Jahr ist lang. Und dabei zeigte sie auf ihren dicken Bauch. Und ich konnte es nicht fassen, dass ich sie alle dort einfach stehen ließ, fragte mich plötzlich, ob ich das überhaupt durfte, fragte mich, woher diese Frechheit in mir gekommen war, warum ich sie mir plötzlich so einfach genommen hatte. Ihr Haus leuchtete durch die Fenster heraus und wir standen allein im dunklen Abend. Ich vermied es, ihr direkt in die Augen zu sehen, war mir nicht sicher, ob ich uns um etwas betrog, um ein Jahr unserer Schwesternschaft, um die Unterstützung, bei ihr zu sein, wenn ihr Kind auf die Welt kam. Aber etwas blieb hängen zwischen uns, eine Frage, eine Antwort, eine Zustimmung beiderseits. Dann setzte ich mich ins Auto und fuhr zurück zum Haus meiner Eltern, sah meine Schwester im Rückspiegel immer kleiner werden, sah, wie sie langsam darin verschwand. Vater trug meine Koffer ins Auto und ich sah ihm dabei zu, sah die Anstrengung in seinem Gesicht, als er sie aufhob und über die Stiege trug, sah zu, wie er wortlos alles in den Kofferraum schlichtete. Mutter lief aufgeregt zwischen allen Räumen im Haus hin und her, suchte nach etwas, das ich vielleicht vergessen hatte, einzupacken. Aus jedem Zimmer heraus stellte sie mir eine Frage. Überall fiel ihr etwas anderes ein, was ich unbedingt noch brauchte, was ich vergessen könnte und nicht durfte. Es tat mir leid, sie so nervös zu sehen. Ich war es doch, die nervös sein sollte. Aber in Wahrheit war es mir egal, selbst wenn ich den ganzen Koffer hier vergessen sollte. Georg stand in der Tür und hätte schon vor Stunden fahren sollen. Wir hatten es so ausgemacht, dass er mir noch etwas Zeit lässt. Aber er stand noch immer da, entschlossen zu fahren, und dann tat er es doch wieder nicht. Ich kam noch einmal auf ihn zu, unsicher, was er wollte, dass ich tat, umarmte ihn, spürte, wie sein Kopf sich langsam senkte und auf meine Schulter legte, wie ein Kind. Mein Kopf blieb aufrecht, mit dem Blick zur Tür. Ich wollte nicht, dass er sich mir so schwach zeigte, wollte, dass er es als Mann trug, mit Fassung, dass er aufrecht stand und nicht weinte. Dann spürte ich seinen warmen Atem auf meiner Schulter, ein paar Worte, zerquetscht an meine Haut gesprochen. »Du musst nicht fahren«, sagte er, als hätte er es mir irgendwann befohlen, »und nehme es jetzt zurück.« »Du musst nicht fahren«, hallte es in meinem Kopf noch einmal nach.